Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Was ist denn hier los, habe ich mich gefragt, als ich den Roman Seltene Erde von Eva Reisig zu lesen begonnen habe. Und das habe ich mich gefragt, weil da eine sehr ungewöhnliche Stimme zu einem spricht. Da spricht nämlich jemand, der viele Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Der ist so am Rand des Sonnensystems, schaut zurück auf die Erde von dort und das im Jahr 1990. Wer ist das da draußen? Unter anderem, das bespreche ich jetzt mit Eva Reisig. Guten Tag, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Eva Reisig hat Physik studiert, sollte ich Ihnen noch sagen. Sie arbeitet als freie Autorin und Redakteurin, unter anderem auch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt enthüllen Sie doch mal, wer spricht denn da zu einem am Anfang Ihres Romans und warum kriegt der oder die da bei Ihnen den ersten Auftritt?
Da spricht ganz am Anfang im Prolog die Raumsonde Voyager 1. Die blickt sich 1990 ein letztes Mal zurück zur Erde, blickt ein letztes Mal zurück zur Erde, dreht sich um und macht ein letztes Foto, bevor dann die Kamera ausgeschaltet wird. Und diese Raumsonde hat ein reales Vorbild, also die gibt es wirklich, die Raumsonde Voyager 1. Die wurde in den 70er Jahren ins All geschossen, um das äußere Sonnensystem zu erkunden. Und die hat neben diesem ganzen wissenschaftlichen Gerät eben auch eine Schallplatte an Bord, eine Bildtonplatte mit Bildern von der Erde, mit Musik und Geräuschen und so weiter, damit sie irgendwann, falls sie irgendwann mal auf Außerirdische trifft, denen ein kleines Bild von der Erde geben kann.
Und das ist auch das, was Sie am meisten interessiert an dieser Raumsonde, oder? Dass das so ein Geschichtencontainer ist, so eine Zeitkapsel, die durch Raum und Zeit reist und damit verbunden dann auch die Frage, ja, können die Aliens denn was anfangen mit dieser Geschichte, die wir von der Erde erzählen? Das ist Ihre Frage, oder, mit dieser Raumkapsel?
Genau, also diese wissenschaftliche Erkundung fand ich jetzt, na, die ist natürlich auch interessant, aber da gibt es natürlich auch andere, die das auch machen. Aber diese Vorstellung, dass da bis heute, die ist jetzt im interstellaren Raum unterwegs mittlerweile, dass da bis heute diese Raumsonde rumfliegt mit diesen Bildern, mit diesen 70er-Jahre-Bildern, also 77 wurde die losgeschossen, mit Geräuschen von allem Möglichen, von Fröschen, von Gewitter, es ist ein Kuss drauf, es ist Musik auf dieser Platte, das zweite brandenburgische Konzert oder ein Ausschnitt davon, Navajo-Gesänge, alles Mögliche, das hat mich schon sehr fasziniert oder irgendwie, ja, es macht mich bis heute eigentlich fertig, dass die da rumfliegt.
Fertig machen ist ein gutes Stichwort, weil diese Raumsonde, die ist auch ungewöhnlich emotional für so ein technisches Gerät. Also hat mal Heimweh, hat dann Stimmungsaufschwünge, ist wieder verzweifelt. Haben Sie denn auch ein emotionales Verhältnis zu dieser Raumsonde?
Ja, natürlich. Zu allen Protagonistinnen, aber zu ihr natürlich auch. Sie ist ja das menschengemachte Objekt, was am weitesten von der Erde weg ist. Das heißt, sie ist dementsprechend auch sehr einsam und hält in diesem Roman immer wieder kleine Monologe. Sie hat so einen leichten Hang, das haben Sie vielleicht dann auch schon gemerkt, so Exzentrik, wie sich das vielleicht auch für jede gute Raumsonde gehört. Mhm. Aber sie neigt eben auch ein bisschen zur Egozentrik. Das heißt, sie ist sehr mit ihren eigenen Nöten beschäftigt, mit ihrer Einsamkeit, aber beschäftigt sich auch mit Großthemen, die eben auch mit dieser Fracht zu tun haben, also mit Erinnerung, mit Schuld und Hoffnung. Und diese Fragen tauchen dann auch in den anderen Erzählebenen wieder auf. Also sie ist so ein bisschen das Umspannwerk für die anderen Erzählebenen.
Andere Erzählebenen ist wichtig und an der Stelle möchte ich auch mal fürs Protokoll festhalten, das ist kein Science-Fiction-Roman, obwohl das jetzt vielleicht an der Stelle so wirken könnte, nachdem wir über Raumsonden und interstellare Reisen hier gesprochen haben. Also die Voyager 1 ist eine Hauptfigur in ihrem Roman, aber es gibt zwei andere, die sehr viel mehr Raum einnehmen. Das sind zwei Frauen, die zusammen unterwegs sind, Lenka und Therese. Vielleicht können Sie uns die beiden mal ein bisschen vorstellen. Was sind das für zwei Frauen?
Das ist ein etwas ungleiches Paar, was da zusammen in einem argentinischen Dorf unterwegs ist. Therese ist Anfang 20, so ein bisschen verloren in der Welt unterwegs, weiß nicht so richtig, was mit ihrem Leben anzufangen, ist auf der Suche und die trifft während eines Sprachkurses in St. Petersburg, den sie auch ein bisschen macht, um die Eltern zu beruhigen, damit sie irgendwas irgendwie so ein bisschen vorankommt und nicht nur rumhängt, trifft sie in St. Petersburg auf Lenka, eine Astrophysikerin, die Mitte 40 ist und auch auf der Suche ist und auch etwas unverbunden in der Welt steht und auf der Suche ist nach Leben da draußen. Und Therese wiederum ist auch auf der Suche nach einem anderen Leben auf der Erde und hängt sich ein bisschen an diese ältere Frau, also aus ihrer Perspektive ältere Frau Und sie fahren zusammen nach Südamerika in dieses argentinische Dorf.
Ein Dorf, in dem es UFO-Sichtungen immer wieder gegeben haben soll. Ich würde gerne erstmal bei den beiden nochmal bleiben. Hm. Ist das eigentlich wichtig oder ist es entscheidend, dass da zwei Frauen miteinander unterwegs sind in verschiedenen Verhältnissen zueinander? Könnten das auch zwei Männer sein oder ein Heteropaar?
Ja, dann wäre es wahrscheinlich ein anderes Buch. Also für mich war das schon wichtig, auch was die Annäherung der beiden angeht, dass es zwei Frauen sind, vielleicht weil das den Möglichkeitsraum ein bisschen größer macht. Also wenn bestimmte Rollenmuster nicht schon mitschwingen oder wir vielleicht auch bestimmte Bilder noch nicht im Kopf haben. Und ich würde sagen, dass es zumindest mal auch für Lenka, also für diese Astrophysikerin, auch ein bisschen die Annäherung noch ein bisschen unvermuteter kommt, dadurch, dass es zwei Frauen sind. Wobei das mit den Frauen, glaube ich, nur ein Aspekt ist in dieser Konstellation. Also es gibt eben diesen relativ großen Altersunterschied. Sie haben sehr unterschiedliche Hintergründe, was ihre Herkunft angeht. Und ich würde sagen, das ist auch den Möglichkeitsraum so ein bisschen erweitert.
Die beiden, Lenka und Therese, die sprechen sehr wenig miteinander über ihre Lebensgeschichten oder gar über ihre Gefühle füreinander. Und es gab so ein paar Stellen in dem Roman, wo ich dachte, das hat jetzt auch wieder Verwandtschaften zu der Fragestellung mit der Raumsonde, weil die beiden auf einer gewissen Ebene auch wie zwei Aliens füreinander sind, die in ihren eigenen Welten feststecken und sich nicht, keine gemeinsame Sprache finden, oder? Spiegelt sich das da so ineinander?
Ja, total. Also die beiden sind, wie Voyager wahrscheinlich auch, irgendwie fremd in der Welt unterwegs. Und die Astrophysikerin Lenka fordert ja eigentlich immer zu, sie ist Wissenschaftlerin, dass wir auf die wissenschaftlichen Fakten vertrauen sollten und eben auch alle Möglichkeiten betrachten, die diese Fakten für uns bereithalten. Zum Beispiel, dass es außerirdisches Leben gibt da draußen. Mhm. Und gleichzeitig ist sie selbst wenig offen dafür, sowas auf der Erde finden zu können. Also es trifft sie dann, glaube ich, schon unvermutet, dass sie vielleicht nicht das maximal Fremde, aber doch etwas sehr Fremdes in dieser jungen Frau findet.
Und um noch eine weitere Ebene aufzumachen ihres Romans, das ist auch faszinierend, wie viele Schichten das so hat. Also wir haben die Raumsonde Voyager, die so auf ihrem eigenen Zeitstrahl unterwegs ist, von der Vergangenheit in die Zukunft. Dann haben wir die Gegenwartsgeschichte von Lenka und Therese und wir haben auch eine, oder sie haben auch eine Geschichte aus der Vergangenheit mit eingebaut, vor allem aus Thereses Familiengeschichte. Da geht es um eine Schwester ihrer Großmutter, die sich in der Nachkriegszeit, also nach 1945, selbst getötet hat. Was hält all diese Geschichten eigentlich zusammen?
Also diese Zeitebenen verbindet vor allem die Frage, welche Geschichten wir erzählen oder welche wir auch nicht erzählen, welche Lücken wir lassen. Das ist ja auch, also wenn wir uns wieder Voyager angucken, diese Fracht, das ist natürlich eine totale Selektion. Also da gibt es bestimmte Dinge, kommen da nicht drin vor. Da kommen keine Atombomben drin vor und keine Schützengräben und keine hungernden Kinder. Also das ist wirklich ein selektives Menschheitsgedächtnis. Und das ist was, was in diesen anderen Erzählebenen auch wieder auftaucht. Also an welchen Stellen lassen wir denn Lücken? Und das ist, muss ja nicht immer eine böse Absicht dahinter stecken. Manchmal ist es vielleicht auch ein Schutz für andere. Und das taucht, also die Deutungshoheit von Geschichten tauchen, glaube ich, in allen Erzählebenen auf. Die Deutungsmacht, die wir haben.
Und auch die Unwahrscheinlichkeit, oder? Dass unsere Geschichten jemand anders erreichen oder dass wir in der Lage sind, sozusagen die wesentlichen Geschichten über uns anderen mitzuteilen. Insofern dachte ich jetzt auch, dass Ihr Roman fast eine paradoxe Unternehmung ist, eine Geschichte darüber, wie unwahrscheinlich es ist, dass eine Geschichte jemand anders erreicht, könnte man das sagen?
Ja, die Gefahr besteht als Autorin ja immer. Also das Risiko, unverstanden zu bleiben, das schwingt natürlich immer mit. Aber natürlich ist es auch gleichzeitig mit einer Hoffnung verbunden, im besten Fall eben doch verstanden zu werden. Und dann ist es ja auch so, dass so ein Buch immer ein kuratierter Inhalt ist. Also das, was wir da am Ende in der Hand halten, ist das, was am Ende rausgekommen ist. Und ich hätte auch 1000 Entscheidungen anders treffen können. Aber ich bin sozusagen auch Teil des Ganzen. Ich kann auch nur einen Ausschnitt erzählen. Damit muss man auch erstmal zurechtkommen.
Dann eine letzte Frage zum Ausschnitt Romantitel, Seltene Erde. Das bezieht sich ja darauf, wie selten ein bewohnbarer und tatsächlich bewohnter Planet ist. Also nach unserer Kenntnis jedenfalls. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht gibt es ja da draußen ganz, ganz viele eben gar nicht so seltene Erden. Was denken Sie denn? Ich habe schon gesagt, Sie sind auch Physikerin. Gibt es da draußen noch mehr seltene Erden?
Ja, ich bin da sehr überzeugt von. Also allein was die Wahrscheinlichkeit angeht, dass wir hunderte von Milliarden Sternen hier in unserer Milchstraße haben und Viele von denen haben Planetensystemen, viele haben Planeten, die in habitablen Zonen sind. Es wurden Tausende von Exoplaneten mittlerweile gefunden. Dann gibt es auch noch 100 Milliarden andere Galaxien. Aber ich teile schon auch Lenkers Einschätzung, dass wir vielleicht so ein bisschen fantasielos sind, also dass wir sehr auf dieses kohlenstoffbasierte Leben setzen, dass es da noch andere Varianten gibt. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass es sehr schwierig wird, dass wir uns irgendwie mit denen, dass wir mit denen Kontakt aufnehmen könnten oder so. Aber ich denke schon, dass es da draußen noch anderes Leben gibt, ja.
Sagt die Schriftstellerin Eva Reisig. Seltene Erde heißt ihr Roman, im Verlag Mattes und Seitz ist er erschienen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.